Pro und Contra, Blicksport, Podcast, das sind wir.
Das sind wir, Podcast.
Podcast.
Was haben wir mitgebracht? Portiert. Portiere, Eishockey, Fussball-Goli. Wir haben Neues vom Bipperlisi. Wir haben einen neuen IB-Trainer, beziehungsweise mindestens den alten. Wir haben den SCB, der in den Playoffs ist, was in Bern für grosse Euphorie sorgt und ein bisschen zeigt, wie sich Gewicht verschoben haben in der Sportstadt Bern. Und was noch? Ein Endspurt mit einigen Dingen.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Pro und Konter, diese Woche müssen wir über das Wochenende reden.
Unbedingt, dringendst.
Was ist passiert? Wir sind zusammen Auto gefahren, Dino, du und ich, am Samstag Nachmittag. Wir haben jetzt oben den Hockeymatch Bern.
Lausanne.
Ich weiß, es ist schon wieder gespielt. Bern-Lausanne kommentiert. Genau. Ja, Lausanne, also da kann man jetzt darüber lachen, dass ich kurz einen Senioren-Moment hatte. Lausanne war nicht wirklich anwesend im Stadion, über weite Strecken von diesem Match. Aber das tut nichts zur Sache. Auf jeden Fall sind wir in weiser Voraussicht abgefahren am Samstagnachmittag um 4 Uhr.
Richtig,
hast
Bern.
Hast du mich abgeholt, Fahrgemeinschaft, sehr vorbildlich. Mhm. Im Wissen, dass die A1 ein Sauhund ist, zu jeder Tages- und Nachtzeit sind wir rechtzeitig los. Und dann hat das Schicksal, das Unheil, seinen Lauf genommen. Dann sind wir... Durch den Aargau ist es erstaunlich gut gegangen, das ist kein Problem. Ja. Und dann kaum Kanton Solothurn betreten, Stau.
Ja, ja, dort haben wir müssen abfahren. Also ich bin gezwungen worden zum Abfahren, und zwar bei Egerkingen.
Also ich hätte dir den Rat gegeben.
Heftiges Unwohlsein ausgelöst hat bei mir. Und ich wusste, ich muss jetzt hier in die Ackerlandschaft raus. Natürlich nicht gewusst, wo durch und ob es überhaupt befestigte Straßen gibt. Dort hat es dann aber gegeben. Und am Schluss muss ich sagen, bin ich eigentlich recht begeistert gewesen, weil... ich habe das Bipperlisi nicht nur kennengelernt, sondern auch noch gesehen.
Du hast es gesehen?
Das Bipperlisi hat mir gepasst. Und es ist mir geblieben.
Das Bipperlisi?
Also wir sind durch Niederbipp, Oberbipp und noch andere Dörfer. Und ich habe können gewisse Schlechtrufe der Zürcher Autofahrer ein bisschen verbessern, indem ich das erste Mal mich geweigert haben, um Leute irgendwo einfahren zu lassen, weil ich gedacht habe, als Zürcher muss ich jetzt nicht anfangen, hier die Solothurner einfahren zu lassen. Und haben es dann aber gleich irgendwann gemacht und haben gemerkt, wie dankbar dass man ist, wenn man einfahren darf. Wenn jetzt da so eine Kolonne kommt, wo ziemlich viele Leute haben ja nachher den Stau, den es gegeben hat auf der Autobahn, umfahren. Und da ist man dann auf Grosszügigkeit
angewiesen von den Zürcher Autofahrern.
Angewiesen auch von denen, ja.
Und das Schöne ist, du hast jedes Mal auch darauf hergewiesen, dass du jetzt etwas für den Ruf der Zürcher gemacht hast.
Obwohl ich gar kein Zürcher... Also ich bin schon, fühle mich schon mittlerweile als Zürcher, obwohl ich...
Behauptest du immer, du sagst Zürcher, was ich ja nicht verstehe.
Aufgewachsen bin ich mitten in den Stein rein. Und dann davon. Und da jetzt im schönen Zürich fühle ich mich wohl.
Ja, aber eben, also dein Ausflug... Also für mich war es noch schön, das zu beobachten, deine zuerst grosse Angst, von der Autobahn wegzufahren und dann hast du dich so ein bisschen angetastet. Also wir sind dann durch Egerkingen, Oberbuchseite, Niederbuchseite. Dann haben wir, das war mein erstes Highlight, gewesen, haben wir so einen gigantischen Grill gesehen, so einen Werbegrill.
Webergrill,
vom Hersteller Weber, dürfen wir das?
Ja, Kugelgrill.
Ja, sagen, genau.
Ja, das ist ein Webergrill, ist eigentlich schon fast stellvertretend für, dann weiss jeder, was es geht.
Brittstift.
Es ist, ja, genau.
Ja, ja. Und abgesehen davon, Webergrill darf uns sehr gerne sponsern, das ist gar kein Problem.
Also, unbedingt.
Anne mit dem Schotter oder mit so einem Werbegrill. Und von dort ist es eigentlich nur noch besser geworden, weil kurz sind wir dann tatsächlich über unbefestigte Straßen gefahren. Und
ganz kurz.
Haben wir so an einem Bahnübergang gewartet, dass Bipperlisi kommt. Bipperlisi, für die, die jetzt wieder erwarten, nicht fließend Solothurnerdeutsch reden, ist diese Bahn zwischen Solothurn und Niederbippen, so eine Regionalbahn, die einen recht schlechten Ruf hat, weil dauernd, gefühlt dauernd Bahnübergänge Umwelt passieren. Man hatte mal so eine Phase gehabt, die wirklich heikel war. Also einer von diesen Zügen, die zum Teil auf der Straße oder direkt an der Straße gefahren ist. Also wo dann, ja, baut man heute nicht mehr so. Das Piperlis ist gekommen.
Das Piperlis ist gekommen, es ist rot. Und es ist schon irgendwie, das Piperlis, haben sie zuerst gemeint, das ist so ein Sammelbegriff für Landpomeranzen. Irgendwann in diesen Dörfern hat es doch Lysis.
Total verrechtlich. Entschuldigung.
Aber, ja, aber also, man gewöhnt, in der Stadt Zürich pflegt man einen korrekten Umgangston, mhm, wo man an die Zeit angepasst hat. Aber das ist natürlich auf dem Land draußen nicht so. Also da merkt man dann schon, dass der Umgangston wesentlich rauer und gewisse woke Formen, die man da pflegend sind im Kanton Solothurn weniger beliebt, sagen wir es mal so. Das ist jetzt einfach, darum kann das Piperlis möglichst alles sein
dort. Es ist aber einfach eine Eisenbahn,
die Leute von
A nach B bringt.
Aber ich habe mir gestern überlegt, gestern am Sonntag, wir nehmen heute am Montag auf, Mittag, dass ich im Sommer wahrscheinlich mal Zeit nutzen werde, mit dem Piperlis mal eine Fahrt
unternehmen. Ah, das ist schön. Kannst du uns das, dokumentieren?
Ja. Wir haben jetzt, sage ich, fahren mit dem Velo. Was ist näher? Wo fährt das von Solothurn auf
Niederbipp? Von Zürich aus ist Niederbipp näher.
Wir sind mit dem Velo auf Niederbipp und nachher mit dem Bähnli auf Solothurn.
Ja, das ist doch schön. Solothurn ist eh schön.
Solothurn ist schön, ja. Und dann wieder zurück.
Mit dem Velo.
Mal schauen, ob ich das schaffe. Oder, also, das Velo habe ich dann dabei und es fährt mit mir im Zug wieder zurück. Vor allem, wenn es Steigungen also hat, mag ich nicht.
Ja gut, also dort ist ja alles flach. Niederbipp ist ja Topf eben.
Ja, ja. Aber auch dort kann plötzlich eine hundsgemeine Steigung irgendwo auftauchen, wie es zum Beispiel im Zürcher Hinterland ganze Schwette davon gibt, wo du plötzlich überrascht wirst durch einen kilometerlangen Anstieg, weil es solche nicht identifizierbar ist von weitem. Aber wenn du befährst, eine ganz leichte Steigung hört nicht mehr auf.
Ja, das ist fies.
Dann bist du nachher blau.
Ein Sitzreis sozusagen.
Ja, genau.
Siehst du
ein Sitzreis.
Gefährlich. Also auf jeden Fall sind wir auf Bern gefahren und dann auch, ich glaube, um 2 ab 6 Uhr angekommen, also leicht zu spät. Man hätte um 6 Uhr müssen dort sein. Ja. Für die erste Besprechung von dieser Fernsehübertragung, live bei uns im Blickstream, hat man das können schauen. Ja, also was haben wir gelernt? Webergrill, Piperlisi und rechtzeitig abfahren auf der A1. Und dann der Match. Der Match war eigentlich gefreut gewesen, muss man sagen. Können wir vielleicht nachher noch geschwind besprechen, der SCB. Was lustig war, ist, wir sind vor dem Wankdorf durchgefahren, um zu der Postfinance Arena zu fahren. Und haben festgestellt, dass Leute in das Stadion gehen. Es war also der Frauenmatch. Ich habe das nachher noch nachgeschaut. Die IB hat den ersten Tag später gespielt. Es waren die IB-Frauen, die im Stadion gespielt haben. Was ich finde, ist das Richtige. Also, dass man die Frauen lässt, an Ort spielen. Wenn man immer sagt, ja, man will das Spiel besser machen, grösser machen. Dass man sie auch in Stadien spielen lässt, wo man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt nicht der letzte Sportplatz, der noch frei war, irgendwie beim Buchen. Geht mir. Ich ertappe mich manchmal dabei, wenn ich bei den Kollegen von SRF die Super League Highlights schaue. Und dann kommen noch die Women's Super League Highlights. Und dann siehst du auch die Sportplätze, wo unsere höchste Liga spielt. Das ist also eine Schande zum Teil. Wirklich irgendwo.
Eine Schande.
Ein Hündler. Ja. Also dann tut man so, als ob man der grosse Frauenfußballförderer wäre. Man muss irgendwo im Gerät spielen. Eben Hündler noch im Hintergrund, die vorbeilaufen, Geier, die kreisen, gefühlt. Irgendein Kunststraßenplatz, schlechte Kameraeinstellung. Ja, es könnte irgendwo im Solothurnischen sein. Aber leider Solothurn nicht erstklassig. Drum. Grundsätzlich gut, dass IB das macht. IB macht aber auch andere Sachen, wobei wir beim ersten Thema wären. Weil, das ist recht ein angenehmer Service vom Berner Sportclub Young Boys. Etwa eine Stunde bevor wir aufnehmen, ist das Kommuniqué gekommen, dass man sich vom Trainer trennt, vom Raphael Wicki. Was ist jetzt mit IB?
Ja, also aus meiner Sicht ist das wieder eine Lösung. Also ich habe jetzt die letzten Wochen, wenn nicht Monate, das Gefühl gehabt, dass man das ewig in die Länge zieht und der Entscheid feststeht. Und ich habe nicht ganz verstanden, wieso man es so macht, weil der Leistung förderlich kann so etwas ja nicht sein. Gut, ich bin jetzt nicht täglich in der IB-Garderobe und unterhalte mich mit diesen Spielern, wie sie sich dabei fühlen, aber aus der Ferne angeschaut, kann so etwas nicht gut tun. habe ich noch nie erlebt. Selber habe ich jemals in Garderobe, sobald die Sicherung durchgebrennt ist zwischen Mannschaft und Trainer oder zwischen Vorstand und Trainer und man das Gefühl hat, man weiss, dass das nicht mehr ewig geht, ist Handeln eigentlich gescheiter als Aussitzen, weil ja, es überträgt sich dann irgendwann auf die Mannschaft. Ein Trainer, der oben ist und die Mannschaft weiss, der ist nicht mehr lange da, der ist nächstes Jahr nicht mehr da, der hat einfach nicht mehr die gleiche Ausstrahlung und er hat auch nicht mehr den gleichen Einfluss auf die Mannschaft.
Also ich meine, man hat es ja gesehen, ich komme spätestens gestern zu oben. Ich bin auswärts beim FCZ gespielt. 1-0 Sieg für den FCZ. Übrigens noch lustig. Man hat eigentlich wieder so gespielt wie unter dem Bo Henriksen. Klar, Viererkette hinten. Aber die Aufstellung, ich glaube, der Kreschel war die einzige Personalie, die sich geändert hat, rein von den möglichen eingesetzten Spielern. Das frühe Gegengol bekommen, nach wenigen Sekunden. Und dann ist IB wie auseinandergefallen, hat man das Gefühl gehabt. Also klar, die haben den einen oder anderen Vorstoss gehabt, wo man das Gefühl hatte, könnte etwas werden, ist dann aber alles irgendwo zu erfahren gewesen. Das Gefühl, es passt nicht viel zusammen. Und das ist jetzt innerhalb von relativ kurzer Zeit passiert. Also was man IB jetzt schon eigentlich in der ganzen Ära Wiki können vorwerfen ist, dass nicht sonderlich attraktiv ist, der Fußball, dass es extrem resultatorientiert ist. Wir können sagen, ja, Spieler werden nicht weiterentwickelt etc. etc. Gleichzeitig ist ja nicht so, dass man das Resultat nicht gehabt hat. Darum resultatorientiert keine schlechte Idee, das Double gewonnen im letzten Sommer. Jetzt fehlen plötzlich die Resultate. Die Leistung auch noch schwächer geworden, das muss man schon sagen. Und jetzt ist es dann aber extrem schnell gegangen. Oder? Also jetzt, man ist unter der Woche, also man hat jetzt dreimal nacheinander verloren, das hat es ewig schon nicht gegeben. Also zwei Niederlagen in der Super League hintereinander ist mal unter Adi Hütter passiert. Ist jetzt doch auch schon eine Weile her. Und also man fragt sich aus der Hauptdistanz schon, wie das solide, sehr vorbildlich geführte IB, für uns Medien ja immer ein bisschen langweilig, weil es passiert nichts. Ja, zu so einem auf den Schlingerkurs geraten ist. Also man hat ja die Leute dann irgendwann angefangen für blöd verkaufen. Seit dem letzten Herbst hat man gesagt, ja, mit dem Wiki hocken wir dann zusammen und wir reden dann. Und jetzt heisst es, ja, wir reden im neuen Jahr, und jetzt heisst es, ja, wir reden im Februar. Und Steve von Bergen hat gestern noch gesagt, in einem Interview im Fernsehen, ja, wir reden dann in den nächsten Tagen. Der auslaufende Vertrag, dass der nicht verlängert wird, das ist eigentlich klar gewesen. Also das hat man müssen annehmen. Und nach allem, wo man gesehen hat, dass das keinen Einfluss auf die Mannschaft hat, ja, das ist jetzt als offensichtlich Fehleinschätzung enttarnt worden. Und meine Frage ist dann schon, ist es irgendwo Überheblichkeit, dass man sagt, ja, wir werden eh Meister, jetzt machen wir es noch fertig mit dem. Also mit dem Murat Yakin auch mal gemacht, dass man einfach nicht verlängert hat und das irgendwie noch geschaukelt hat. Oder ist es und das wollte ich bei IB eben fast nicht glauben. Inkompetenz im Sinn von, dass man die Situation völlig verdadelt hat. Auf gut Deutsch.
Schon möglich. Es ist schwierig zu deuten. Es ist halt so, dass in der Schweiz hast du immer die Phase, einmal dominiert ein Club, jahrelang dann ein anderer. Aber IB ist ja nicht wie Bayern München. Bei München ist man sich das gewohnt, dass man immer erst sein muss und entsprechende Mechanismen. Manchester City kann jetzt zum vierten Mal Meister werden in England, aber dort müssen sie hart kämpfen. Dann hast du drei Teams an der Spitze, die sich wirklich das Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Bei uns ist immer das Gefühl, einer ist dann schnell vorne weg, dann wird es langweilig. Und jetzt kommt ein bisschen Spannung auf, das ist erstens mal sehr gut. Und vielleicht schafft es IB ja auch nicht. Also der Turnaround jetzt, ich habe das Gefühl, sie haben zu lang gewartet. Und das Problem ist jetzt, hat irgendwie die Mannschaft zersetzt, dass man den Wiki irgendwie entkernt hat und dann nachher gleich weiterarbeiten lassen hat und sich nicht dazu geäussert hat, was wirklich Sache ist. Das verstehe ich nicht, weil das macht keinen Sinn. Aber ja, ich glaube, es ist auch nicht das Wesen vom Schweizer, in einer so dominanten Position zu sein und dann quasi nicht mehr gefordert zu sein. Also du musst quasi wie permanent herausgefordert sein, damit du dich ständig auch selber erneuerst. Und wenn du einfach das Gefühl hast, wir werden eh erst und haben dann das, was im internationalen Geschäft wieder drin liegt, das nehmen wir mit und wiederholen dann das nächste Jahr. Das ist ja unglaublich langweilig und hat eigentlich mit sportlicher Leistungskultur und Wettkampf eigentlich gar nichts mehr zu tun. Und der Schweizer Fußballclub muss ja einfach schauen, dass er in der Schweizer Liga vor allem gedeiht und unterhaltet. Weil das internationale Geschäft, das ist mittlerweile so unberechenbar für Schweizer Clubs. Da kannst du nicht mehr damit rechnen, dass du in der Champions League auftauchst, so wie das System gestaltet ist. Ja,
wenn Meister bist du eigentlich schon. Dann hast du eine gute Chance, IB sowieso, oder?
In die Liga reinzukommen? Mhm.
IB, ja, absolut. Als Meister, als Zweiter wird es dann kompliziert. Das hat ja sehr weit auch zum Beispiel müssen erfahren. Aber, also, das Problem ist ja, also nein, das Problem, was am Schweizer Fußball gut ist, ist zum Beispiel das Argument, oder gut, für den Schweizer Fußball gut, ich sage es jetzt mal so, das war ein Argument auch für die US-Investoren bei GC zum Beispiel. Du hast 5 Europacup-Plätze in einer Liga mit 12 Mannschaften. Der Anteil ist extrem hoch. Oder? Also das, wenn du Konstanz herbekommst, kommst du eigentlich in Europacup, so kann man es sagen. Und IB müsste eigentlich, wenn man Konstanz herbekommt in den Leistungen, wenn man ein Leistungsniveau höher sollte sein als alle anderen, inklusive Servet, die einen extrem guten Job macht und mich irgendwie ein bisschen begeistert, so wie die auftreten. Aber gleichzeitig ja, müsste IB mehr Substanz haben, oder? Das ist eigentlich klar. Die haben dort eigentlich den Meistertitel abonniert, wenn sie ihr Level bringen. Und das, jetzt hat man noch einen Punkt Vorsprung. Jetzt bin ich gespannt, was passiert.
Sind sie wieder gefordert? Das ist ja eigentlich gut, oder?
Also für uns ist es super als Zuschauer.
Für uns auch, aber eigentlich ist es auch für IB viel besser, wenn sie unter Druck reagieren, also wenn sie mit 10 Punkten Vorsprung Meister werden. Das ist ja für den Spieler nicht angenehm. Also es ist schon angenehm, aber das ist ja dann keine Überraschung mehr. Also wo bleibt denn da die Freude? Oder? Es ist ja, wird dann aus dieser Sicht aus langweilig für den Zuschauer sowieso, aber für die Spieler auch. Und vor allem kannst du dich so nicht weiterentwickeln, wenn du permanent immer mit 10 Punkten Vorsprung vor dich hindümpelst und dann weisst, wir werden eh Meister. Das dürfte eigentlich gar nicht sein, oder? Darum ist das ist eigentlich eine gute Situation, weil Genf so nahe ist, also Servette, wo tatsächlich ein Wechsel droht.
Ja.
Und eigentlich solltest du in jeder Liga, wo du bist, das ist egal, ob du die Formel 1 anschaust, ist irgendwie auch eine Liga, hast einfach verschiedene Rennen, Turnus, die Möglichkeit, dass möglichst alle können Meister werden, das sollte das Interesse von einer Liga sein. Und nichts anderes. Also die Parität, die man in Nordamerika herbringt mit flankierenden Massnahmen, das können wir bei uns nicht, das ist klar. Aber bei uns hat das Gefühl, dass alles anders gemacht wird, dass vor allem Geldverteilung so gemacht wird, gestaltet wird, dass die schon haben, noch mehr kriegen und so der Wettbewerb eigentlich irgendwann abgeschafft wird. Darum, jedes Symptom, das man erkennt, dass es eben nicht so ist, ist eigentlich goldig für alle, die zuschauen. Und nichts anderes als richtig. Also wenn IB gefordert ist, kann das IB nur etwas nützen. Weil eben, die Substanz haben sie ja, um die Liga zu gewinnen. Das ist klar. Aber ob sie es wirklich jedes Mal ausreizend und das Beste rausholen und nur dann sind sie nachher auch in der Lage, in der Champions League oder was denn spielend, möglichst das Beste rauszuholen. Weil du kannst nicht im Alltagsbetrieb mit 80% durchs Leben gar noch das Gefühl haben, ja, auf Knopfdruck holen wir dann mehr raus, wenn es gefragt ist. Ich glaube, Basel hat irgendwie das gleiche Problem ein bisschen gehabt. Auch schon. Aber trotzdem eine andere Ausgangslage, weil Basel sich eigentlich gewöhnt ist, von früher her schon regelmäßig Meister zu werden. IB ist ja eigentlich erst in den letzten Jahren als Meister auftreten. Davor sind sie recht sympathisch gewesen, weil sie ewige Zweite und hat irgendwie so eine Sonderrolle gespielt. Jetzt sind sie beliebig geworden.
IB? Ja, beliebig heisst jetzt nicht.
Ein weiterer Spitzenklub, der nach der gleichen Reflex operiert wie alle anderen
auch. Es waren die tragischen Helden natürlich, die längste Zeit, die immer einen Weg gefunden haben, der Finalissima damals, gegen FCB dann irgendwie noch abzuhaufen. Legendär ist die Saison, was heisst sie, 13 Punkte Vorsprung gehabt. Wladimir Petkovic Trainer. Basel hat den Schili Appi schon für die nächste Saison verpflichtet. Und dann ist eins der Bach ab. Dann sind sie richtig nervös geworden. ja, jetzt ist es ein Punkt und man ist ein bisschen nervös. Also von dem her könnte man sogar sagen, jetzt bin ich jetzt gespannt. Man hat ja an dieser DNA, an dieser Siegermentalität, wo ja ein Club sich muss versuchen zuzulegen, ist ja schon schön, wenn man sagt. Und der Kuno Launer kann sagen, ja, Platz 2 ist auch saubere Bühne. Und so. Aber das Club muss ja den Anspruch haben, Titel zu holen, zu gewinnen, wenn die anderen nicht mitmachen und nicht mitziehen, dann ja, ist das nicht wirklich dein Problem. Ja, bin gespannt, wie das Ganze soll, jetzt auch noch zu Ende geführt werden. Also Vicky geht bei IBE mit einem Punkteschnitt von knapp unter 2, 1,97, ist eigentlich auch verrückt. Also, ist eigentlich ein Schnitt von einem Trainer, der Erfahrung hat. Und da ist alles drin. Also, das sind Match in der Champions League drin. Also ist jetzt nicht einfach nur Super League und Laufkundschaft im Schweizer Cup. Also der Leistungsausweis ist nicht so schlecht.
Hat das Spurenelement von Urs Fischer in sich, wieder Urs Fischer, der Abgang beim FC Basel. Ich weiss, der war dort schon Meister gewesen, aber man hat dann auch irgendwie das Gefühl gehabt, ja, das langt uns dann doch nicht. Also gewisse Anzeichen von einer sich anbahnenden Arroganz. Und man dann sagt, ja, der Wick, ja, schon nicht. Aber IBE ist immer noch, von oben runter schaust du im internationalen Geschäft nichts. Oder? Also die ganz grosse Strahlkraft, ein Trainer, der sehr grosse Ambitionen hat, höchstens als kurzfristiges Sprungbrett, aber das willst du ja nicht als IBE. Du brauchst einen guten Trainer, der langfristig arbeiten kann mit den Leuten. Gute Spieler integrieren, Vereinigen mit Nachwuchskräften, die du weiterbringen willst. Und das auf einem Niveau, wo international kannst bestehen. Das bringt nicht jeder Trainer her. Also musst auch gewisse Strahlkraft haben, um solche Leute zu kriegen. Hat es noch Schweizer Trainer, die das könnten? Müsstest du ein Experiment wagen? Vielleicht einer, der noch so unbeschriebenes Blatt ist. Machst du denn das als IBE?
Gut, das wird jetzt spannend.
Eben, das ist das, was Basel gemacht hat. Das war der Urs Fischer gewesen. Aus heutiger Sicht würden sie es nicht mehr machen, dann wäre der Urs Fischer, obwohl man vielleicht sagen würde, ja, aber zu uns hat er nicht gepasst, weil wir natürlich schon gross und Union Berlin ist dort noch nicht, was er übernommen hat. Aber im Nachhinein würdest du sagen, Basel würde er behalten jetzt. Ist IBE vielleicht in 2-3 Jahren schleuer, weil sagen, hätten wir doch den Wiki
behalten. Ja, vielleicht, wer weiß. Also ich meine, am Schluss kann der Wiki gehen mit einem Double-Gewinn im Sack. Geht auf Platz 1. Also ich glaube, das wird schon wahrgenommen. Ich glaube, am Schluss ist, wenn du schaust, wo der Hütter und der Seoane gelandet sind, nach ihrer Zeit, und die sind freiwillig gegangen, die sind aus freies Stück, haben sie den Club verloren. Ja, die sind beide in guten Positionen in Top 5 liegen. Beim Vicky, durch das, dass er nicht freiwillig geht, vielleicht leicht eine andere Ausgangslage, aber du hast Urs Fischer genannt, der natürlich länger zu Basel war, aber auch das Double gehabt hat und mit dem Besitzerwechsel nachher hat müssen gehen, ironischerweise vom Raphael Vicky abgelöst worden ist, damals. Ja, ist noch schwierig zu sagen. Also, der Fischer strahlt, aber das ist im Nachhinein natürlich jetzt einfach zu sagen, strahlt vielleicht noch ein bisschen mehr aus, was so die Kompromisslosigkeit angeht, die man vielleicht von einem Trainer, von einem Spitzenteam erwartet. Andererseits kannst du ihm wirklich auch zu gut haben, dass er sich zum Beispiel nie jetzt in dieser Saison als übertriebener Jugendförderer hervortan hat. Also das kann man in dem Sinn positiv sagen in Bezug auf Kompromisslosigkeit. Also er hat einen Loris Benito neu erfunden als Innenverteidiger, wo eigentlich davon ausgegangen ist, dass der halt noch ein bisschen da ist und als Backup wirkt. Er hat nämlich auch Amenda vorgezogen, wo ein sehr, sehr grosses Talent geht, wenn es zu Frankfurt wird gehen. Also er hat für einen Erfolg in dem Sinn auch alles da. Wer weiß, wenn er am richtigen Ort landet, kann es schon funktionieren. Und was man schon muss sagen, das vielleicht noch als Letztes zu dem Thema Vicky. Jetzt von meiner Seite, du darfst dann schon noch, wenn du willst. Er ist gekommen in einer Phase, in der IBE den Titel wieder mal nicht gehalten hatte. Also, es hat das unselige David-Wagner-Jahr gegeben, das nachher Matteo Vanetta noch zu Ende gebracht hat, wo der Beweis angetreten wurde, dass es eben kein Selbstläufer ist, mit IBE Meister zu werden und Titel zu gewinnen. Und das hat er hergebracht, den Club so zu stabilisieren. Was ihm jetzt nicht gelungen ist, ist der nächste Schritt, die Mannschaft spielerisch vielleicht nochmal weiterzuentwickeln und noch mehr eine eigene Handschrift herzubekommen. Ob das jetzt der Umstand im Club geschuldet ist, wo Leute jetzt vielleicht sagen, ja, ist ein bisschen dekadent, eben, so wie Basel in der Endphase von dieser Ära Häusler, wo es den Leuten zu gut gegangen ist eigentlich. Also eben, man würde dann gerne jedes Mal mit Konfettikanonen und Lametta gewinnen und nicht einfach nur 1-0 irgendwie. Ja, das wird jetzt der Nachfolger, wer es dann auch immer fix wird, müssen klären wahrscheinlich.
Komm jetzt, ich sage jetzt etwas auf der Vanille-Seite von der Papiermühlenstrasse. Das ist die Seite, wo die Postfinance Arena steht. Dort hat man sich am Samstag gefreut wie verrückt, und zwar über einen erreichten 5. Platz temporär. Das heisst, man ist fix in die Playoffs gekommen, sonst haben sich die Verhältnisse verschoben. Mhm. Das wäre vor 10 Jahren noch anders gewesen. Da hat man auf der anderen Seite wahrscheinlich gejubelt.
Das ist eine spannende Beobachtung.
Aber es war so weit, wir sind dabei gewesen, du hast es schon angesprochen.
Nachdem wir den Weg dann gefunden haben zu SCB Lausanne.
Ja, und sind dort auch begeistert gewesen, muss man sagen. Es ist halt die Atmosphäre dort in dem nicht mehr ganz neuen Stadion. Böse Zungen sagen auch Bruchbude zu der Postfinance Arena. Ich glaube, dem wird sie dann schon nicht gerecht. Es ist immer noch, es ist alt, es ist zugig, es ist kalt zum Teil, ja, aber es ist, die Atmosphäre ist sehr gut, mindestens am Samstag sehr gut gewesen. Und man wird erstklassig gepflegt im Presseraum, muss man sagen. Was die bieten dort warmes zu essen für die Journalisten, nicht nur knatschige Sandwich, sondern Schnitzel hat es gegeben. Wirklich gut gewesen. Und was nachher geboten worden ist, hat mir auch gepasst. Ich muss sagen, die Zuschauer dort, man hat gemerkt, die sind dankbar, dass man wieder einmal fix in den Playoffs ist, dass man das planen kann. Die Planungssicherheit haben wir ja, hören wir ja von den Clubs selber nicht sehr gern, wenn wir eher einen Wettbewerb hätten gesehen. Hätten. Aber die Zuschauer sind schon, du hast gemerkt, die sind zufrieden, dass die wieder mal in den Playoffs dabei sind. Man weiss, mindestens ein Viertelfinal kann man spielen. Und das ist doch mal etwas Erfreuliches. Der SCB brauchen wir einfach. Da kann man sagen, grösster Sportclub, bla bla bla, die meisten Zuschauer. Wichtig ist die Strahlkraft jetzt aus unserer Sicht als Journalisten. Wo wir das Spiel beobachten, sind Playoffs mit dem SCB etwas anderes als Playoffs ohne SCB. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren festgestellt, dass insgesamt das Interesse einfach auch grösser ist. Und so etwas muss man sich auch verdienen. Logischerweise der SCB, nicht nur durch seine Grösse, sondern auch durch seine Erfolge in den letzten Jahren, die Position gesichert hat. Dass er zu den, sage ich jetzt mal, von dem her zu den Top 4 Clubs in der Schweiz einfach gehört, ganz sicher. Wo man sagen würde, wo man aufzählen würde, wenn man sagt, wer braucht in den Playoffs?
Ja, eigentlich war es ja erstaunlich, wie man es geschafft hat, da von außen zuzuschauen. Also, ich glaube, mit dieser Sogwirkung grundsätzlich auch finanzielle Möglichkeiten. Klar, das Feld ist breiter geworden. Es gibt in der Schweiz, und das ist grundsätzlich positiv, mehr Mannschaften, mehr Clubs, die in der Lage sind, gute Löhne zu zahlen, als noch vor 15, 20 Jahren. Oder? Also das Feld ist sicher breiter geworden. Ich glaube, die Rappis von dieser Welt sind auch ein bisschen einfallsreicher geworden, um gewisse Nachteile nachher wieder abfedern. Hat jetzt diese Saison nicht so gut funktioniert. Aber sind wir gespannt, wie das weitergeht. Also, und gleichzeitig, es gibt Erklärungen, und gleichzeitig muss man sagen, ist das ja eigentlich genau das, was man bei IB vermisst. Also wenn du die andere Seite von der Papiermühlenstrasse jetzt erwähnt hast, oder? Also dort ist man relativ satt im Moment. Eben, man hat gerne Konfettikanonen. Also der Jussi Tapola, der SCB-Trainer seit dieser Saison, der weiss nicht, wie man Konfettikanonen schreibt. Das ist dem wahrscheinlich auch gleich. Wobei, ich könnte mir vorstellen, auf Finnisch wäre das ein sehr lustiges Wort. Sondern das ist auch ein recht gut strukturiert. Keine blöden Witze, kein Freelancing. Sonst hat es Konsequenzen. Im Gegenzug wird es belohnt, wenn die das System halt ist. Das hat man schon mal gehabt mit dem Kari Jalonen. Auch ein Finn. Dann irgendwann hat man gefunden, das ist ein bisschen langweilig. Und hat angefangen, Experimente machen. Dann sind so Knalltüten wie der Don Nachbauer an den Banden auftaucht. Der austro-kanadische. Sicher kein schlechter Typ, aber also die Schuhe waren zu gross gewesen für ihn. Dann hat man in der Kaderzusammenstellung logischerweise auch Fehler gemacht etc. Und jetzt, sorry, nur den Gedanken noch, und jetzt ist man wieder am Punkt, wo man, ich glaube jetzt auch in Bern, unter den Leuten, die sich für den SCB interessieren oder begeistern, hat man wieder Eindruck, okay, man muss uns wieder ernst nehmen. Und ich glaube, allein das Gefühl reicht schon, um jetzt eine rechte Begeisterung auszulösen und eine rechte Euphorie, wo wir am Samstag Zeugen worden sind davon.
Noch schnell will ich sagen, zum Don Nachbauer, berücksichtigt, dass der SCB während der Pandemie schon sehr gelitten hat. Also das Geschäftsmodell mit dem Gastrobetrieb, der auch soll, mithelfen, dass man sich das Ganze kann leisten kann, hat natürlich dort enorm gelitten. Also die haben schon, dort haben sie wirklich gesagt, wir müssen einen billigen Trainer haben. Und dann ist, wie du gesagt hast, die Knalltüte, Don Nachbauer natürlich auch, ja, der hat sich wahrscheinlich auch gefragt, was, ich komme da zum Handkuss in Bern, was ist denn zum Teufel passiert jetzt plötzlich? Aber nachher, natürlich hat das mit dem Finanziellen, ist nicht, kann also Ausrede nicht hundertprozentig als Entschuldigung hergezogen werden. Ich glaube, da hat man schon noch andere Möglichkeiten. Da kann man ja nachher auch sehen, dass man sich vergriffen hat mit Lundskog und
Söderholm.
Söderholm. Wo man einfach, obwohl der eine ist deutscher Nazi-Trainer gewesen, hat eigentlich auch Ausstrahlung schon mitgebracht. Beim Lundskog ist es ein bisschen, hat man gedacht, ja, da baut man dann auf Empathie. Es hat einfach der Chef gefehlt hinter der Band und beim Jussi Tappel erkennst du den gerade sofort, hat eine Ausstrahlung und der verleiht seiner Autorität Nachdruck nachher, wenn es darum geht, seinen Willen durchzusetzen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob man sagen kann, das braucht es in Bern einfach, das brauchst du eigentlich überall. Außer du funktionierst grundsätzlich anders und bist so ein Players-Coach, dass die dir blindlings folgen, ohne dass du jemals mit der Peitsche musst knallen. Ob das immer so funktioniert, da habe ich meine Zweifel. Aber der Jus ist einer, der sehr gut und schön grinsen kann, aber er kann, glaube ich, auch Zähne fletschen. Und irgendwie funktioniert das da. Man hat bei Bern das Gefühl gehabt, vorher sind ja mehrere Mal müssen sagen, dass man müssen Code Red befehlen, also quasi in der Garderobe miteinander reden und eigene, also die Mitspieler darauf hinweisen, so geht es dann nicht. Was man ja eigentlich am Trainer zuschreibt, das müsste der übernehmen können. Und wenn du das zu viel machen musst, dann wirkt es irgendwann nicht mehr. Und jetzt hat man wieder einen Chef, der das übernimmt. Und ich glaube, das funktioniert wunderbar. Und wenn das alles einmal sitzt, die einfache Spielweise, dann kann ja die Mannschaft auch wieder Experiment wagen. Also vielleicht kann sich der Jussi Tappola in den Playoffs dann irgendwann sogar mal erlauben, den Julius Honka wieder zu bringen.
Ja gut,
eigentlich
also jetzt,
mein Lieblingsspieler.
Jetzt wachsen die Bäume im Himmel, aber...
ein angriffslustiger Verteidiger, der auch mal Spass haben will. Und ich glaube, der Jussi Tappola ist nicht einer, der keinen Spass haben will. Er will es einfach von anderen nicht sehen. Wie sie versuchen, Spass zu haben auf seine Kosten, wenn nachher seine Ergebnisse nicht stimmen.
Mhm. Ja, Julius Honka bin ich mir jetzt nicht so sicher. Der hat gegen, ich glaube, finnen interne Rennen gegen Ville Poca verloren. Den hat man aus Biel geholt unter der Saison. Relativ schnell schon, wo man gemerkt hat, okay, Tappola und Honka, das harmoniert jetzt nicht so gut. Ja, aber...
Nein, der ist natürlich zu unternehmungslustig als Verteidiger, oder? Also
ja, und ja, noch nicht so seriös. Also ich würde jetzt mal sagen, mit einem Ramon Untersander oder mit einem Romain Löffel kann man ja eine gewisse Unternehmungslust durchaus unterstellen. Am Ende hat man natürlich aber den Eindruck, okay, die wissen dann auch, wenn es genug ist. Und beim Honka hast du dann irgendwelche No-Look-Backhand-Pässe aus den eigenen Zonen raus, wo, wenn sie aufgehen, ist das schon gut. Aber ja, die prozentuelle Chance, dass es dann wirklich so passiert, vielleicht nicht so hoch.
Gambler.
Ja. Also der SCB wird entweder 5. oder 6. 4. können sie nicht mehr werden, weil Zug die bessere Bilanz in der Direktbegegnung hat. Die Match, das entscheidet sich heute Montag oben. Darum lohnt es sich auch jetzt nicht in aller Ausführlichkeit über das zu reden, was jetzt ansteht in den nächsten Tagen, die Play-Ins, wo wir einfach schlicht noch nicht wissen, wer am Schluss die vier Teams sind. Also wir wissen, dass Lugano und Ambri dabei sind. Wir wissen, dass Servet dabei ist. Dann ist es jetzt noch zwischen Biel und Langnau. Biel liegt im Vorteil, weil ein Punkt mehr und Langnau gleichzeitig noch in der nicht unbedingt beneidenswerten Position gegen ZSC müssen spielen. Also die müssen in Zürich
Punkte
oder
holen, ja.
Gewinnen. Wahrscheinlich. Mindestens Punkte.
Die müssen mehr Punkte holen als Biel in Genf holen gleichzeitig.
Genau.
Und das ist, ja, wenn du das so hörst, Langnau ist einiges zuzutrauen, das darf man schon sagen. Zürich ist schon Erster, denen kann nichts mehr passieren. Vielleicht auf dem Weg irgendetwas möglich ist. Aber Zürich zuletzt in Davos verloren, dass der Mark Crawford sagt, ja gut, ist mir gleich, wenn wir zweimal verlieren zum Schluss. Könnte er eigentlich machen, weil bis Playoffs anfangen, das ist am 16. März, Viertelfinale. Das sind, wenn ich richtig rechne, 11 oder 12 Tage. Ja. Also das sind fast 2 Wochen. Bis dorthin ist eh wieder alles anders. Und in den Playoffs ist erst recht alles anders. Von dem her würde ich mich darauf verlassen, dass man in Zürich jetzt wirklich nochmal die Daumenschrauben ansetzt, um zu sagen, den Match müssen wir unbedingt gewinnen, weil das kannst du den Spielern fast nicht erzählen. Gut, aber jetzt reden wir, jetzt fischen wir im
Trüben. Also der Teil interessiert uns.
Nein, wir reden aber gerne über die Play-Ins, reden dann für sich über das System von diesen Play-Ins. Oder ich glaube, ich finde es noch interessant, ich bin begeistert über den Weg, dass man jetzt mindestens mal, sagst du so, Pre-Playoffs haben wir abgepasst.
Sag schnell, was das war.
Dort hat man eigentlich eine Miniserie gespielt, wo man Best of Three gespielt hat. Du brauchst 2 Siege. Format war gleich wie üblicherweise. Du hast eine Verlängerung, die ausgespielt wird, wenn es unentschieden steht. Und jetzt hast du eigentlich bei den Play-Ins hast du in einem Europa-Cup ein Format im Fußball, wo du einfach auf das Ergebnis spielst, aber wenn nach 60 Minuten unentschieden ist, nimmst du das mit. Und der nächste Match, ja, wenn du dann wieder unentschieden bist, dann hast du hier ein Rückspiel und nachher hast du eine Verlängerung, wenn es ausgeglichen ist. Dort spielt dann aber das Torverhältnis keine Rolle. Also wenn Mannschaft A den ersten Match 5-0 gewinnt und Mannschaft B den zweiten Match 2-1, dann ist einfach unentschieden und dann gibt es Verlängerung. Also das Torverhältnis spielt keine Rolle.
Jetzt müssen wir aber noch sagen, dass das nur für die Mannschaften zwischen Platz 7 und 10 geht. Also genau. Die ersten 6, unter anderem der SCB, wie vorher angesprochen. Sie sind schon in den Playoffs und nachher kommen Play-Ins. Die letzten 2 Playoff-Plätze sozusagen werden ausgespielt zwischen Platz 7, 8, 9 und 10. Früher war es so, letzte Saison. Also man hat es mit der Pandemie eingeführt, weil man eigentlich hat einen Weg finden musste, um mögliche ungleiche Anzahl Spiele auszugleichen, dass es nicht völlig unfair ist. Dann hat man 7. gegen 10. und 8. gegen 9. Miniserie gespielt, wie von dir gesagt. Dann ein Finale. Nein. Warte, jetzt, wie war es denn?
Nein, die sind beide.
Die Gewinner
sind nachher
platziert. Und die in den Playoffs gewesen. Und jetzt ist es so, man spielt 9. gegen 10. und 7. gegen 8. jeweils Hin- und Rückspiel. Und dann kommt die Ursünde von allem Sport. Der, der die Serie 7. gegen 8. die Hin- und Rückspiel verliert, darf nachher nochmal probieren gegen Sieger von 9. gegen 10. Also es ist nicht genug, dass man nicht muss in der Top 6 sein, zum davon mit Titel spielen. Das wird ja manchmal von anderen Sportarten kritisiert, dass die Playoffs so wichtig sind im Vergleich zu der Quali. Nein, man darf nachher sogar noch verlieren in einer Direktbegegnung gegen eine Mannschaft, die jetzt auch nicht überall in Zweifel erhaben war in der Qualifikation, weil sonst wäre sie nicht 7 oder 8 geworden, sondern besser gewesen. Und darf nochmal probieren. Also es ist eine völlig hockeyfremde Neuerfindung, wo ich glaube, ich bin gespannt, ob die Leute werden verstehen. Ich finde es kreuzfalsch. Also ich weiss, es gejammert gegeben in den letzten Jahren immer mal wieder, das ist ja unfair, da wäre die sportliche Leistung nicht gewürdigt, wenn man dann in einer Miniserie, also Best of Three, könnte ausscheiden als 7. gegen 10. Ja, dann schlagen halt. Und dann bist du ja weiter. Also was ist denn das Problem? Oder eben, wird doch 6, dann scheidest du auch nicht aus.
Oder wird doch Meister.
Oder wird doch einfach Meister. Genau. Oder 11, dann musst du gar nicht spielen.
Die nachher über das System jammern. Ja, das System ist bekannt, dass man weiß es vorher schon, genau wie der Spielplan auch, wenn sie einmal jammern am Schluss. Oh nein, jetzt müssen wir am Schluss noch gegen die spielen. Hätten wir aber am Anfang schon gewusst, hätten wir mehr Punkte geholt auf dem Weg zum letzten Spiel, dann würde es nicht so eine grosse Rolle spielen. Nein, ich finde es schön, dass man Plätze 7 und 8 eben noch innerhalb von dem Zirkel von 7 bis 10 noch besonders belohnt, weil ja, die haben mehr Punkte geholt als die auf den Plätzen 9 und 10. Natürlich sind es Kunstgriffe. Man versucht, die Spannung überall hochzuhalten, weil man sich ja entschieden hat, den Abstieg abzuschaffen. Das wissen wir. Darum muss man die Spannung dort ein bisschen herbringen. Ich finde es schön. Die Hoffnung ist ja, dass zuerst mal das Tessiner Derby stattfindet auf den Plätzen 7 und 8. Stell dir mal das vor. Und nachher können beide weiterkommen. Also, das Schönste wäre, wenn es noch 9. Tessiner Derby gibt, wenn die im Finale noch aufeinandertreffen würden nachher. Kannst du dir das vorstellen?
Hier und Rückspiel in den Play-Ins und nachher noch ein Best of 7.
Und nachher laufen beide durch bis im Finale.
9 Derbys
mit Playoff-Charakter. Insgesamt 13 gehabt. Die sagen ja immer, Derbys schön, einfach nicht zu nahe aufeinander. Wobei in den Playoffs ist es wieder etwas anderes, wenn sie nahe aufeinander kommen.
Ja, also okay. Ich glaube, das wäre der einzige Grund, um zu sagen, schöne Idee mit diesen Play-Ins. Aber das wird, also ich sage jetzt mal, das ist höchst unwahrscheinlich. Und ich muss auch, ja, ich muss zugeben, ich war ja Fan von diesen Play-Ins, weil es zum einen der 7. und der 8. eben auch noch ein bisschen in den Schweizkasten genommen hat. Also dann hast du nicht einfach sagen, ja, wir sind jetzt drin und gegen erst können wir dann ausscheiden. Nein, du wirst nochmal gefordert, du musst dir den Platz verdienen, weil du hast vorher in 50 plus, in dieser Saison sind es 52, Runden nicht geschafft, so weit vorzukommen, dass man wirklich sagen kann, gut, du hast Platz unter den Besten im Viertelfinale verdient. Und zum Teil, also wenn man jetzt im Moment den Trennstrich anschaut zwischen Ambri und Servet, also Platz 8 und 9 sind es 2 Punkte, ja, kann man schon auch sagen, das ist ein bisschen Zufall auf so eine lange Saison. Warum das nicht ausspielen? Kann man natürlich zwischen allen möglichen Positionen sagen, ist mir auch klar. Aber darum, ja, darum, ich finde, es verkompliziert es unnötig. Hin- und Rückspiel passt mir auch einfach nicht. Also ich finde, Hockey, da geht's, du musst Match gewinnen. So Blödsinn wie das Goal-Verhältnis, das soll man im Fußball machen. Das passt zu der Kultur vom Fußball, zur Kultur vom Hockey. Passt eigentlich, dass es immer einen Sieger gibt.
Wir machen Ergebnis.
Ja, ja, das Unentschieden. Kommt am Schluss aufs Gleiche raus.
Ja, ja, nein. Das, eben, wer der erste Match 5-0 gewinnt und der zweite 1-0 verliert, der hat keinen Vorteil. Okay. So Verhältnis zählt nicht. Du musst dich mit Punkten quasi durchsetzen. Mhm. Also es gibt 3 Punkte für einen Sieg. Ah, du kannst es gibt 1 Punkt für einen Unentschieden.
Ich einfach, wenn du den ersten Match gewonnen hast, kannst du mauern, wenn du willst. Versuchen,
ja,
den Punkt irgendwie zu ergaunern nach 60 Minuten.
Das kannst du machen. Das kannst, ja.
Also aber man hat die ganze Saison nie unentschieden. Man tut alles, man hackt sich Arme ab, Beine, spielt mit 3 gegen 3, macht Penalty, schießt alles Mögliche, dass es sicher nie ein Unentschieden gibt. Und dann in der mitwichtigsten Runde von der Saison findet man dann plötzlich das Unentschieden als Konzept. Das ist
also ich bin sowieso pro Unentschieden. Ich finde nicht, dass es im Sport gegen den Strich bürstet, weil ein Unentschieden ist ab und zu verdient. Manchmal. Das würde auch zur Entspannung beitragen. Man kann jetzt den Fußball als Beispiel nicht herziehen, weil dort schlagen sie sich unter Umgebung auch Köpfe und Mauern ein und Fenster. Wenn es Unentschieden gibt, spielt das keine Rolle. Aber ab und zu habe ich das Gefühl, warum muss jetzt das Spiel entschieden sein? Wenn es ganz tolle Spiele sind, langt so unentschieden an, dann gehen alle zufrieden heim.
Es geht. Also der Amerikaner sagt, unentschieden ist like kissing your sister, was wirklich nicht solltest machen.
Gott, das weiss der Amerikaner aus eigener Erfahrung, wie sich das anfühlt. Vor allem die im
Bibelgürtel
und dort im Süden. Das ist
nicht gut,
scheinbar. Ja, also tut er so, macht es ja gleich. Der Amerikaner ist für mich nicht repräsentativ, wenn es um unseren Sport geht, weil sie ganz anders ticken. Ja, dort muss auch alles mit Gewalt zu und her kommen. Wieso funktioniert American Football in Amerika so wunderbar? Weil es halt der gewalttätigen Historie von dem Kontinent, muss man fast sagen, schon gerecht wird. Ja, Siedler, Eroberer, Genoziden, Indianer, wie sie sich mit Waffen ausstatten, ist eine andere Kultur. Bei uns geht es friedlicher zu und her. Trotzdem ist man im Sport auch, will man auch möglichst grosse Unterhaltung.
Das ist der Moment, wo ich die Kreuzritter ins Feld führe, um das Argument irgendwo zu
kräften. Die Heilige Römische Inquisition, ja, richtig, genau. Ja, hat auch Sachen
angerichtet. Wir haben uns, ja, völlig gewaltfrei.
Nein, ist es nicht, aber wir haben uns von dieser Kultur ein bisschen entfernt mittlerweile. Gut, jetzt gibt es da wieder mal
ein
ich glaube, wir
haben ja nicht mehr so viel Zeit.
Jetzt müssen wir diese Woche
ein bisschen unter Zeitdruck.
Ja.
Aus einer Verkettung von unglücklichen Umständen.
Endspurt. Aus einer Grämschnitte kommen wir schon einfach so raus. Dann sagen wir einfach Endspurt.
Endspurt.
Nicht genau zurückschauen. Simon Ehammer hat Gold geholt. Und zwar im
7-Kampf in der Halle in Glasgow an der WM.
Das ist ein besserer Orientierungslauf.
Das ist ein Blödsinn, was du da
erzählst. Hindernislaufen.
Das ist Schwachsinn.
Siebenkampf in der Hand. Was haben wir dort? Dort wird ein bisschen gesprungen, ein bisschen gehüpft, aber nichts geworfen.
Also wird Kugeln wird gestossen.
Die wird gestossen.
Was natürlich ein gewisser Vorteil ist für Simon Ehammer, das geben wir zu, weil der gute Mann jetzt nicht ein grosser Werfer ist. Vielleicht wird er es noch und dann, dann gnade einen anderen Zehnkämpfer. Jetzt die Schulter sollte jetzt hoffentlich wieder haben. Das wäre gut. Mal schauen. Was er am Wochenende gemacht hat, ist insofern aber beeindruckend. Er hat ein Problem ja auch noch gehabt, neben dem Werfen, nämlich der abschließende Lauf. Da ist draussen, sind das 1500 Meter, in der Haus ist es 1000 Meter. Dann hat er jetzt etwa die Mal den Fall gehabt, dass er eher abgesoffen ist. Und er hat gewusst, okay, ich muss etwa 13 Sekunden darf ich verlieren auf den Herrn Skotheim, den Norweger, der normalerweise schneller läuft als er. Und der Skotheim ist persönliche Bestzeit gelaufen auf 1000 Meter. Und den haben wir aber auch. Einfach wirklich 13 Sekunden hinten dran. Es ist aufs Loch, es passt. Ziemlich genau. Also im entscheidenden Moment dann schon auch in einer Disziplin, wo man eigentlich nicht unbedingt liegt, über sich aufgewachsen. Darum grossartig. Herzliche Gratulation. Nein, ist sehr erfreulich. Und durchaus aller Ehren wert, auch wenn natürlich in der Halle nicht immer alle Titulare dabei sind. Das war auch im Siebenkampf jetzt der Fall gewesen. Fußball, Premier League, Liverpool trifft in letzter Sekunde, in der 99. Minute Darwin Núñez zum Sieg gegen Nottingham. Es gibt Leute, die rufen Ekla, du auch. Skandal rufen sie.
Nein.
Farce.
Nicht. Es gibt Leute, die mit grösserer Begeisterung in Nottingham zuschauen als ich. Gross und Rot. Es war ein Schiedsrichterball, der an die falsche Adresse ist. Ich meine, der Schiedsrichterball ist ja heute, ergibt dann der Ball einer Mannschaft. Eigentlich hat Nottingham also den Ball kriegen und Liverpool hat ihn noch gekriegt. Das war allerdings nicht im direkten Vorlauf zu dem Goal, den Núñez geschossen hat.
Aus dem raus, oder?
Ja, aber zwei Minuten später. Es ist schon ein bisschen gespielt worden. Jetzt kann man das natürlich auch anders sehen. Und richtig, es hat zum Mecca geführt, weil man sich dann sehr nerviert. Es geht für Nottingham wirklich um die Wurst dort hinten in der Premier League. Also jeden Punkt würde man gerne mitnehmen. Nur ist es natürlich Liverpool nicht unbedingt der Gegner, wo man sagt, dass Nottingham muss Punkte mitnehmen. Aber wenn es natürlich 0-0 steht, bis fast am Schluss, hast du einen Punkt im Sack, dann passiert so etwas. Also der griechische Eigentümer von Nottingham hat zuerst böse geschaut und nachher auch so gehandelt. Ist nämlich in der Katakombe, kann ich sagen, am Schiedsrichter. Irgendwie hinten noch. Noch zur Rede stellen.
Gut, das haben griechische Besitzer, ja, aus der griechischen Liga kennen wir da noch schlimmere, kennen wir richtig üble Szenen mit bewaffneten Clubbesitzern, die irgendetwas versuchen zu machen von dem her. Das ist ja dann auch eine stolze Tradition.
Mal schauen, ob es die Engländer hinnehmen.
Schaden zu kommen.
Formel 1 hat angefangen,
ja, Wochenende. Jeans.
Ja. Und gewonnen hat.
ein ernsthaftes Thema da. Max Verstappen, nichts Neues. Sauber knapp an den Punkten vorbei. Der Herr Joe. Der Herr Horner ist immer noch im Amt, was erstaunlich ist. Und spannenderweise gibt es jetzt auch Opposition intern, was man so gehört. Herr Verstappen, nicht nur Fan. Jos Verstappen, der Vater von Max, was sich jetzt auch schon in britischen Medien wieder geäussert hat, was ja dann auch immer recht klar ist, was das bedeutet hat. Mhm. Es ist dort, also die Horner-Geschichte, für die, die unter einem Stein gelebt haben die letzte Woche, Christian Horner, Teamchef von Red Bull, soll einer angestellten, einer Mitarbeiterin unangemessene Nachrichten geschickt haben, sind dann auch angeblich, ist ein Datenleck. Also sind die Daten dann auch an Redaktionen verteilt? Also wir haben die auch bekommen.
Chat mit.
Mit den Chats und Fotos, wo dann aber die Verifizierung, naja, immer noch eine Herausforderung wäre. Also, ja, es ist ein unappetitlicher Fall von A bis Z, aber sicher der, der im Moment die Formel 1 am spannendsten, die Leute am meisten in Atem halten. In Atem halten uns am Wochenende schon wieder der Schweizer Fußball. Wir haben tippt letzte Woche FCZ IB beide falsch. Wir haben beide das Gefühl gehabt, IB gönne das. Und dann hat der FCZ gefunden, nach 10 Sekunden machen wir mal ein Go. Und dann ist keins mehr gefallen. Und dann hat man eins noch gewonnen. Und jetzt hat der Herr Vicky seinen Job los. Am Wochenende der Vicky-Effekt. Später oder nicht, fragen wir uns. Weil IB gegen Basel muss antreten daheim. Sonntag, 16:30 Uhr. Tipp.
3-0.
Für?
IBE.
Ui.
Und dass da etwas passiert, das ist für mich klar. Die Qualität von dieser Mannschaft, die ist da, das ist unbestritten. Offensichtlich die Situation hat sich daran gehindert, die Qualität auch auszuspielen. Und wenn dann plötzlich sich die Schleusen öffnen, ist klar, da wird das Resultat kommen.
Das glaube ich eben. Ich
bin überzeugt, ob es 3-0 ist oder nicht. Aber
sagen
Sie mal, ja, das Ergebnis sehe ich so vor meinem geistigen Auge. Mehr.
Nein, also, was man muss sagen, Basel hat ja Glück, dass IB in diesen Wochen Schlagzeilen macht. Unerwarteterweise. Ich meine, jetzt hat man gegen Lausanne daheim verloren, 2-1 am Samstag. Nicht wirklich gut ausgesehen dabei. Man fragt sich, ist die Celestini-Magic schon wieder ein bisschen verflogen? Also, unter der Woche aus dem Cup ausgeschieden. Das sind wirklich zwei Matches, die man nicht so richtig gut aussieht. Und jetzt IB, der muss. Mit dem Joel Mannia, mit dem Interimstrainer, schwierig zu sagen, was das denn konkret für einen Effekt wird haben auf Aufstellung etc. Aber ja, also ich glaube, da wird man bei IB wird man müssen. Und die Frage ist, was kann man bei Basel dem entgegensetzen? 2-1. Tierno Bari macht irgendwie einen für Basel, weil Genie, Wahnsinn, alles dabei bei ihm. Der kann im Moment aus nichts alles machen. Auch 20 Meter daneben schießen, aber dann eben auch versenken. Und bei IB, ich glaube, so einfach ein Freischwimmen wird es dann, glaube ich, gleich nicht. Das sehe ich nicht. Von dem her, 2-1. Endspurt heisst es, gell? Also schön kurz und knapp.
In der Theorie
sagen,
schon.
Was man,
wir haben uns noch nie dran
gedacht. Nein, von dem her müssen wir jetzt nichts Neues anfangen.
Jetzt machen wir den Laden dicht.
Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Verzeiht uns, dass wir beim Herrn Wicki sehr ausführlich geworden sind. Wir haben sogar einen Programmpunkt müssen kurzfristig streichen. Sagen jetzt aber nicht wählen, weil dann können wir nächste Woche vielleicht
noch, sich noch ärgern.
Rezyklieren. Genau. Und freuen uns auf nächste Woche. Danke.
Ade.
Ade.
Pro und Kanter.